Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. 29 der 339 Entscheidungen bei diesen Olympischen Spielen in Tokio sind schon gefallen. Bis Mitternacht gibt es hier Berichte von diesem zweiten Wettkampftag und dazu spannende Hintergründe und Analysen. Wir beginnen diese Sendung aber mit den ersten beiden Medaillen aus deutscher Sicht. Bronze gewann das Team der Bogenschützin, wie Tabea Kunze berichtet.
Bogenschützinnen sind am liebsten im Wettkampftunnel, schießen Pfeil für Pfeil, ohne auf den Gegner zu schauen. Doch in diesem Match um Bronze sorgte ein eifriger Ansager dafür, dass Lisa Unruh genau wusste, was sie liefern musste.
Tatsächlich wusste ich, dass ich eine 10 brauche.
Ja, er hat es ja auch laut
gesagt. Er hat es auch gesagt, genau. Und ich habe nochmal übelst Arschbacken zusammen und nochmal gut nachgehalten. Und das war drin und oh, Gott sei Dank.
Die Berlinerin mit dem Fischerhut traf mit ihrem Pfeil genau in die Mitte der Scheibe. Eine 10. Damit war die Bronzemedaille für Deutschland sicher. Neben der erfahrenen Unruh lieferten auch die Jungen, Charlene Schwarz und Michelle Kroppen, einen nervenstarken Wettkampf. Das Trio verdiente sich ein 5:1 gegen Belarus und feierte so die erste olympische Medaille im Team der Frauen seit mehr als 2 Jahrzehnten.
Klar, ich weiß irgendwie, dass wir gewonnen haben, aber ich begreife noch nicht so ganz, wo wir hier sind und dass wir irgendwie auch ein bisschen Geschichte geschrieben haben. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ein Team wieder bei Olympia ist. Und dann gewinnen wir auch noch eine Medaille. Das ist unbeschreiblich. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
Michelle Kroppen fehlten die Worte. Lisa Unruh ballte die Fäuste. Charlene Schwarz hüpfte auf und ab. Die Bogenschützinnen, die sonst so sehr im Tunnel sind, genossen ihre verdienten Bronze-Emotionen.
Die allererste Medaille für die deutsche Mannschaft gab es im Wasserspringen. Beim Sieg der Chinesinnen wurde es ebenfalls Bronze, wie Michael Augustin erzählt.
Bronze im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett für Tina Punzel und Lena Henschel. Die beiden waren nach dem vorletzten von insgesamt 5 Durchgängen Vierte, ganz knapp hinter 2 Italienerinnen. Die wiederum waren als Letzte dran in diesem Finale und leisteten sich einen groben Fehler. Was dann folgte, war Zittern, bis die Wertung feststand und anschließend Freude, Riesenfreude bei Tina Punzel und Lena Henschel.
Es war einfach wirklich unbeschreiblich, am Ende dann wirklich deinen Namen hinter Platz 3 zu lesen.
Ich habe noch einen kribbelnden Bauch, was ich noch nicht ganz zuordnen kann, aber jetzt hier die Medaille wirklich um den Hals zu haben, das ist unglaublich. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, um das wirklich zu realisieren. Das Gefühl ist unbeschreiblich.
Unbeschreiblich, ein Wort, das Tina Punzel und Lena Henschel oft benutzt haben an ihrem größten Tag als Sportlerinnen. Einen EM-Titel haben sie schon gemeinsam gewonnen, aber noch keine Olympiamedaille. Jetzt schon nach diesem spannenden Finale in Tokio. Gold ging, wie fast immer im Wasserspringen, an China, Silber an Kanada.
Beinahe eine dritte Bronzemedaille hätte 400-Meter-Schwimmer Henning Mühleitner gewonnen. Überraschend als Vorlaufschnellster ins Finale eingezogen, wurde er am Ende 1/13 hinter Bronze Vierter.
Die Freude überwiegt. Am Ende ist, glaube ich, immer ein bisschen eine Glückssache. Heute früh wurden nochmal die Karten neu gemischt. Gestern Abend hatte ich ein gutes Blatt, würde ich sagen, im Vorlauf. Heute habe ich ein bisschen schlechteres Blatt vielleicht gezogen, wenn man die Metapher so weiterspinnt. Aber ich bin nichtsdestotrotz mega happy mit dem Rennen und auch mit dem, was ich erlebt habe und dass ich einfach mega Spaß hatte.
Gold ging an den Tunesier Ahmed Hafnaoui. Hauchdünn das Halbfinale verpassten Petra Sasolja und Patrick Franziska im Tischtennis Mixed. Gegen die Japaner Mima Ito und Jun Mizutani vergaben sie 7 Matchbälle und verloren am Ende hauchdünn in 7 Sätzen. Eine der spannendsten Entscheidungen dieses Sonntags fiel am Morgen deutscher Zeit. Straßenrennen der Radsportlerinnen, ein respektabler 6. Rang für Lisa Brennauer. Gold aber für die absolute Sensationssiegerin Anna Kiesenhofer aus Österreich, die danach mit meinem Kollegen Alexander Kobs gesprochen hat.
Anna Kiesenhofer, herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille. Ich weiß, Sie sind Mathematikerin, aber hätten Sie damit gerechnet?
Nein.
Wie kam es dazu? War das der Plan von Anfang an?
Ja, also der Plan war zu attackieren bei Kilometer Null. Also ich wusste schon im Vorfeld, eigentlich schon während des Trainings, ja, ich will irgendwo attackieren. Dann gestern, wie ich das Männerrennen geschaut habe, habe ich angefangen zu denken, ja, vielleicht Kilometer Null ist nicht so schlecht, die lassen einen da fahren. Und es war dann halt auch so.
Ab wann wussten Sie, das wird was?
Nie. Nach der Ziellinie.
Ehrlich?
Ja, also ich war einfach so leer und ich konnte schwer einschätzen, wie schnell kommen die von hinten, weil wenn man selbst leer ist, das Feld ist halt doch eine gewisse Übermacht. Also ich bin halt bis zur Ziellinie wirklich Vollgas gefahren.
Sie haben österreichische Radsportgeschichte geschrieben. Wie überwältigend ist das?
Ja, unglaublich. Also ich kann es noch schwer realisieren.
Und wie sieht der weitere Plan aus? Ist irgendwie eine Feierei überhaupt möglich in solchen Zeiten, wie wir sie haben?
Naja, ich bin sowieso nicht der große Partytyp, also ich freue mich schon, wenn ich mal was essen kann, halt ohne nachzudenken, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett hat das und so weiter. Ja, also einfach mal ein bisschen sich gehen lassen. Ich meine, ich bin da nicht so extrem, also Alkohol trinke ich sowieso nie und sowas, aber ja, einfach mal gut essen, ja, darauf freue ich mich.
Das Siegerinterview mit der neuen Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer. Gleich viermal Gold gab es heute für Gastgeber Japan. Besonders bemerkenswert die historische Geschwister-Doppel-Gold-Geschichte im Judo, die uns Philipp Hofmeister erzählt.
Der zweite Wettkampftag auf der olympischen Matte von Tokio hat Judo-Geschichte geschrieben. Mit den japanischen Halbleichtgewichtlern Uta und Hifumi Abe gewann erstmals ein Geschwisterpaar olympisches Gold am selben Tag in derselben Gewichtsklasse. Uta Abe siegte bei den Frauen in der Klasse bis 52, ihr Bruder Hifumi bei den Männern in der Klasse bis 66 Kilogramm. Auf dem Geschwisterpaar lastete ein riesiger Erfolgsdruck der stolzen Judo-Nation Japan. Dementsprechend groß war die Freude der beiden über das Doppelgold. Die deutschen Judokas warten dagegen weiter auf ein erstes Erfolgserlebnis. Sebastian Seidel aus München zeigte zwar einen engagierten Auftritt, unterlag aber bereits in Runde 1 dem Russen Shamilov äußerst unglücklich durch Disqualifikation in der Verlängerung des Kampfes.
Japan also jubelt über 4 Goldmedaillen insgesamt heute an diesem zweiten Tag. Das könnte auch der kaum olympiafreundlichen Stimmung im Land eine Wendung geben, hofft zumindest Premierminister Suga. Was aber bleibt von den vielen Hoffnungen, die Japan in diese Spiele gesetzt hat, jetzt in der Pandemie mit einem Jahr Verspätung ohne Fans? Dieser Frage ist unsere Olympia-Reporterin Marina Schweizer in unserem Podcast Players nachgegangen. Hier ein kleiner Auszug davon.
Deutschlandfunk.
Players. Der Sportpodcast.
Ich habe bei der Eröffnungsfeier immer wieder an die Hoffnungen gedacht, die in Japan ursprünglich mal an diese Spiele geknüpft worden sind. Lange vor Corona. Und an meine Besuche in Tokio 2015 und 2019. Da war Japan mittendrin in den Vorbereitungen und ich habe vor allem beim ersten Besuch mehr Zuversicht als Kritik an diesen Spielen gehört. Und ich will da zum Auftakt der Spiele nochmal eintauchen. Was waren eigentlich die großen Pläne? Welche Hoffnungen haben sich erfüllt und welche sind inzwischen von der Realität, auch von dieser Pandemie, eingeholt worden?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Da haben noch alle gejubelt. Bei der Vergabe 2013 war noch die große Mehrheit in Japan für die Spiele. Und ich habe auch bei meiner Recherchereise 2015 den Eindruck bekommen, lauten Unmut wie woanders gibt es kaum. Die Hoffnungen waren riesig, die politischen Versprechen auch.
So, guten Morgen. Herzlich willkommen in Tokio.
Das ist Tokios damaliger Gouverneur Yoichimasu Tsoi. Den habe ich mit Kollegen in seinem Regierungshochhaus in Tokios bekanntem Wolkenkratzerviertel besucht. Und er war super stolz drauf, dass Tokio zum zweiten Mal nach 1964 Olympische Spiele austragen darf. Und ähnlich war es auch für 2020 geplant. Das Motto war Spiele des Wiederaufbaus nach der Katastrophe von Fukushima. Das Signal in die Welt sollte sein, wir sind ein tolles Land, in das man sicher reisen kann. Wir sind super modern.
Für mich wird der entscheidende Erfolgsfaktor sein, welches bleibende Erbe wir aus diesen Olympischen Spielen für kommende Generationen hinterlassen.
Infrastrukturprojekte, klar, sowas hängt oft an Olympischen Spielen. Da geht es nicht nur um das Bild, was der Gastgeber in die Welt sendet, sondern auch, dass die Gesellschaft etwas davon haben soll. Das war schon bei den Spielen 1964 so und das wollte Yoichimasu Tsoi auch für 2020.
Als ich letztes Jahr in London war, wurde ich gefragt, welches Erbe wollen Sie hinterlassen? Weil vor 50 Jahren haben die Japaner den Shinkansen, den Schnellzug, gebaut. Was machen sie in 5 Jahren? Da habe ich geantwortet, die Wasserstoffgesellschaft. Um dieses Konzept zum Leben zu erwecken, planen wir das Olympische Dorf als ein Testmodell für eine Wasserstoffstadt.
Ich habe noch einen ganz dicken Ordner von dieser Reise 2015, weil ich die ganzen Pläne mitgenommen habe, was Japan alles sein wollte zu diesen Spielen. Eine barrierefreie Stadt für die Paralympics, bessere neue Straßen für Tokio, eine Gesellschaft auf dem Weg zu einer neuen Energieversorgung, auch wegen der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Und dann waren da die großen wirtschaftlichen Hoffnungen für Japan. Das Wachstumsprogramm, das nach dem damaligen Premier Shinzo Abe benannt wurde. Abenomics. Nach Jahren der Rezession sollte Olympia einen Aufschwung bringen. Der kam nicht wie erhofft, natürlich auch wegen Corona. Dafür sind die Kosten für Olympia explodiert. Obwohl das IOC versucht hat, die Hand drauf zu halten. Die konservativste Rechnung ist, dass die Spiele gut doppelt so teuer geworden sind wie geplant. Andere gehen von 3- bis 4-mal so viel aus wie ursprünglich. Und das war schon vor Corona. Wegen der Pandemie redet jetzt kaum noch jemand in Japan über Fortschritt, Wasserstoff und Wiederaufbau. Auch wenn einige Sachen davon für viel, viel Geld umgesetzt worden sind. Und das mit dem Tourismusaufschwung ist natürlich wegen Corona auch erstmal passé. Jetzt kommen noch nicht einmal hunderttausende ausländische Gäste, die eigentlich zu Hause erzählen sollten, was Japan für ein tolles, sicheres Reiseland ist. Die ganzen Hotels, die gebaut worden sind, die Englischsprachprogramme für die Bevölkerung, das ist in diesem Sommer bei den Spielen fast umsonst. Kaum etwas ist gekommen, wie ursprünglich geplant in Japan. Auch Tokios Gouverneur Yoichi Matsui ist nicht mehr da. Er ist 2016 zurückgetreten wegen eines Finanzskandals. Und der Chef des japanischen Olympischen Komitees ist auch weg. Wegen Korruptionsermittlungen. Das war auch nicht so gut für das erhoffte Außenbild. Und so ist die Euphorie bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung jetzt weg. Stattdessen haben viele große Angst vor einer Pandemiewelle, auch wenn jetzt für Olympia vergleichsweise wenige ausländische Gäste da sind und die sich nicht einfach unter die Leute mischen dürfen. Es gibt Angst vor Ansteckung und es sind erst rund 30% der EinwohnerInnen voll geimpft. Der Premierminister hat jetzt in einem Medienbericht gesagt, die Stimmung wird sich schon heben, wenn Japan die ersten Goldmedaillen holt. Das behalten wir mal im Auge.
Machen wir hier im Deutschlandfunk und natürlich auch in unserem Podcast Players. Ein Auszug aus der ersten Olympia-Ausgabe war das. Und die bekommen Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Tag ab 17 Uhr eine neue Folge. Über 100.000 Menschen wollen helfen als Freiwillige in Tokio, als Volunteers. Eine von ihnen, Barbara Holthus vom Deutschen Institut für Japan-Studien. Kurz vor dem Start der Spiele wurde ihr Einsatz aber abgesagt. Warum? Das hat sie mir im Interview erklärt.
Ich war bei den Olympischen Spielen in den sogenannten Event Services eingeteilt. Das heißt, ich sollte mich um die Zuschauer kümmern im Ariake-Stadion, also für Tennis. Und nachdem es dann plötzlich hieß, ja, es kommen doch keine Zuschauer, bekamen wir dann ein paar Tage später die offizielle E-Mail, dass wir leider keinen Job mehr bei den Olympischen Spielen haben. Allerdings bin ich ja auch bei den Paralympischen eingeteilt und dort im sogenannten Protokollteam. Und das heißt, ich werde dort in der IOC-Lounge in dem Sea Life Waterway arbeiten. Das heißt, für die Kanu- und Ruderwettbewerbe.
Sie haben gesagt, Sie haben jetzt über eine Mail davon erfahren. Vor ein paar Wochen haben wir uns hier im Deutschlandfunk schon mal unterhalten. Da haben Sie darüber berichtet, dass die freiwilligen Helfer gar nicht so wirklich im Fokus des IOC stehen, dass das auch, was Hygienemaßnahmen und Sicherheit angeht, eher unterdurchschnittlich ist, um es mal diplomatisch zu formulieren. Hat sich dieser Eindruck jetzt noch verfestigt, dass die freiwilligen Helfer zwar wichtig sind für das IOC, aber nicht so wirklich im Fokus stehen?
Naja, bei der Eröffnungsfeier hat ja Herr Bach uns Freiwilligen tatsächlich noch einmal gedankt. Ja, das fand ich ja interessant. Ja, also die Freiwilligen, wir haben jetzt zusätzlich zu der Maske, dem Handreinigungsmittel und dass wir uns sozial voneinander, also dass wir Abstand halten sollen, wurde uns jetzt gesagt, wir kriegen einen einzigen PCR-Test oder sogar nur einen Antigen-Test zu Beginn unseres Einsatzes und danach nicht mehr. Also es hat sich nicht extrem verbessert. Und was sich vor allem verschlimmert hat, ist, dass die Freiwilligen nicht mehr unbedingt stolz darauf sind, Freiwillige zu sein. Die Uniform zum Beispiel galt als das Aushängeschild, dass man sehr stolz darauf ist, da also ausgewählt geworden zu sein. Und mittlerweile ist man ein bisschen geschamert, ist man ein bisschen peinlich, wenn man mit der in die Bahn steigen soll, um dann zu der Sportstätte zum Einsatz zu fahren.
Das heißt, man wollte das sozusagen als eine Art von Auszeichnung tragen, diese Kleidung, und es ist das Gegenteil geworden?
Es gab ja 204.000 Bewerber für die 110.000 Plätze der Freiwilligen. Das heißt also, nur die Hälfte sind überhaupt durchgekommen. Und jetzt weiß man natürlich, ob der sehr, sehr geringen Begeisterung im Land und auch tatsächlich eine größere Anti-Olympia-Bewegung. Und da möchte man natürlich nicht irgendwie schief angeguckt werden oder vielleicht sogar irgendwelche Kommentare in der Bahn gesagt bekommen.
Jetzt hat das IOC sogar das Motto der Olympischen Spiele geändert und noch Gemeinsamkeit mit reingenommen. Es geht viel um die großen, hehren Ziele. Da ist viel Pathos dabei. Aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung als freiwillige Helferin oder eben jetzt nicht freiwillige Helferin wegen der Fansituation, würden Sie sagen, dass man an solchen, in Anführungsstrichen, alltäglichen Dingen wie der Umgang mit den vielen, vielen Freiwilligen sieht, dass das alles Schönwetterfloskeln sind?
Also ich würde das wiederum nicht so kritisch sehen. Sie haben doch versucht, das Beste mit uns zu machen. Ja, also die Online-Trainings finden ja weiterhin statt. Man hat sich ja versucht, der Situation anzupassen. Und man hätte natürlich noch mehr machen können, aber unsere sogenannten Teamleader sind reizende Menschen, die wirklich alles dafür geben, dass wir uns da auch irgendwie wohlfühlen. Aber natürlich, bei Corona gibt es eben keine hundertprozentige Sicherheit.
Sie sind ja jetzt sozusagen durch diese Spiele von Tokio und durch Ihren freiwilligen Einsatz, den Sie da leisten wollten, zum ersten Mal so ganz richtig eng mit Olympischen Spielen in Kontakt gekommen oder eben auch nicht. Was ziehen Sie für sich für ein erstes Fazit, wie das so ist mit Olympia in dieser Welt?
Das ist eine große Frage. Ja, Olympia in dieser Welt, ja. Ich kann es natürlich hauptsächlich an der Situation mit Tokio 2020 beurteilen. Es gibt viel Kritik natürlich generell am IOC, an den Olympischen Spielen. In meiner Heimatstadt Hamburg wurde per Referendum ja auch entschieden, dass man hier nicht die Olympischen Spiele haben möchte. Also es gibt ja viel auch begründete Kritik. Ja. Ich finde natürlich schon, die Athleten, dass die natürlich eine Bühne brauchen, um sich gegenseitig zu messen. Das sehe ich natürlich auch, aber das Ganze könnte man sicherlich auch, dass es weniger ausgetragen wird auf dem Rücken der Lokalbevölkerung. Und das sehen wir jetzt ganz eindeutig an Tokio 2020, dass die Spiele wirklich so durchgedrückt wurden. Und Japan hatte so hehre Ziele, nicht? Also die Nachhaltigkeit sollte gefördert werden im Land, Inklusion, Diversität. Das hat sich so ein bisschen in der Eröffnungsfeier ja wiedergespiegelt, aber kann natürlich jetzt gar nicht irgendwie im richtigen Stil durchgeführt und durchgezogen werden.
Sagt Barbara Holthus vom Deutschen Institut für Japan-Studien. Wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Zurück zu den Ergebnissen des Tages. Weiter stark präsentierte sich Ruderweltmeister Oliver Zeitler auf dem Wasser. Jan Dittjogeit fasst die Wettbewerbe auf der Regattastrecke zusammen.
Oliver Zeitler hat einen Tag nach seinem 25. Geburtstag auch bei seinem zweiten Auftritt hier in Tokio einen starken Eindruck hinterlassen und ist mit einem Sieg im Viertelfinale ins Halbfinale eingezogen.
Der Gegenwind hat das Rennen halt sehr in die Länge gezogen und das war dann schon recht hart. Hatte ich natürlich auch ein bisschen was zu tun, um das Ganze zu verwalten, aber am Ende bin ich sehr zufrieden.
Vorbei ist der Medaillentraum dagegen für drei andere deutsche Boote. Neben den beiden Doppelzweiern ist auch der Männer-Doppelvierer ausgeschieden. Das Olympiasiegerboot von 2012 und 2016 war im Hoffnungslauf chancenlos. Dieses Quartett, so der zweifache Goldmedaillengewinner Karl Schulze, hat nicht ausreichend harmoniert.
Je größer das Boot, umso mehr kommt es auf die Gemeinsamkeit an. Wir haben halt einfach leider nicht zusammen das so performt, wie wir hätten müssen.
Damit ist die deutsche Ruderflotte hier in Tokio im Kampf um die Medaillen von 7 auf 4 Boote geschrumpft.
Mit großen Hoffnungen war die deutsche Basketballnationalmannschaft nach Tokio gereist. Zum Auftakt musste die Mannschaft um Kapitän Robin Benzing aber Gegner Italien gratulieren. 82-92.
Am Ende, dann in den letzten 3 Minuten, haben wir Kleinigkeiten falsch gemacht. Keine Offense mehr gelaufen, der Defense nicht zugepackt, die Rebounds nicht geholt. Und Italien hat es gnadenlos bestraft. Und so ist es sehr ärgerlich, dass wir so ein Ergebnis jetzt erzielt haben.
Ärgern werden sich vermutlich auch die US-Amerikaner. Eigentlich mit dem Dauerabo auf Olympiagold gab es heute gegen Frankreich die erste Niederlage bei Olympia seit Athen 2004. Jakob Rüger.
Der Weg zur Goldmedaille wird kein Spaziergang für das US-Dream-Team. Das hat die Partie gegen den Medaillenfavoriten Frankreich gezeigt. Die letzten US-Spieler waren erst in der Nacht in Tokio angekommen. Doch davon merkte man zu Beginn der Partie nichts. Die Amerikaner spielten sich schnell eine Führung und hatten das Spiel lange Zeit im Griff. Erst im letzten Viertel die Franzosen dann deutlich aggressiver und defensiv viel stärker als in den ersten Vierteln. Den US-Amerikanern entglitt das Spiel langsam, vor allen Dingen aus der Distanz. Die US ist nicht treffsicher genug. Und so startet der Titelverteidiger mit einer 76-83 Niederlage gegen Frankreich in das olympische Basketballturnier.
Den Auftakt verloren hatten auch die deutschen Fußballmänner gegen Titelverteidiger Brasilien. Ein Sieg gegen Saudi-Arabien musste her, um im Turnier zu bleiben. Das gelang, wenn auch hart erkämpft. Edgar Endres.
Es ist wieder ein wackeliger Defensivauftritt, doch zumindest offensiv gelingt der Elf von Stefan Kunz einiges mehr als bei der Auftaktpleite gegen Brasilien. Drei Tore durch Nadim Amiri, Ragnar Ache und das Spielentscheidende durch Felix Udukai sichern den nötigen Sieg gegen den krassen Außenseiter. Zweimal liegt die Olympia-Elf vorne, zweimal patzen Torwart Florian Müller oder die Abwehr extrem. Doch eines imponiert, trotz Unterzahl nach Rot gegen Amos Pieper beim Spielstand von 2:2 fightet die Mannschaft um Kapitän Max Kruse. Der Lohn ist ein Endspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch um 10 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale.
Höher, schneller, weiter. Das bekannte olympische Motto. Seit wenigen Tagen ergänzt um gemeinsam, lateinisch communita. Ist das eine visionäre Idee oder nur eine inhaltslose Floskel? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Sporthistoriker Professor Dietheim Blecking von der Universität Freiburg diskutiert.
Das muss man abwarten. Ob das nicht einfach jetzt der Versuch ist, sich dem Zeitgeist in irgendeiner weiteren Form anzupassen, da hat das IOC ja nun eine lange Tradition, oder ob dahinter tatsächlich ein Programm steckt. Wenn dahinter ein Programm stecken würde, dann müsste man Taten sehen. Wenn das bedeutet, dass das eine weitere Litfaßformel ist, dann bin ich kritisch.
Hat nicht der Sport trotzdem immer noch die große Macht, die große Kraft, wirklich Völker verbinden, Brücken zu bauen?
Der Sport kann Menschen zusammenbinden, die dann so eine Art ethnische Festung bilden oder nationalistische Festung und sich dann auch aggressiv in dieser Welt bewegen und alles andere als auf Gemeinsamkeiten und auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Der Sport kann aber auch Brücken bilden. Das ist aber eine Frage der politischen Ausformung.
Das eigentliche Motto, schneller, höher, stärker oder schneller, höher, weiter, je nachdem, wie man es übersetzt. Das ist ja keine Aufforderung zum Gigantismus, sondern eher im Gegenteil. Jeder, der da antritt, soll das Beste aus sich herausholen. Wenn man jetzt noch gemeinsam hinzubringt, ist es doch eigentlich das, was wir gemeinhin unter olympischen Werten sowieso schon verstehen, oder nicht?
Dem kann ich also nicht ganz folgen. Also ich rekurriere nochmal auf das, was sich in der Tat entwickelt hat. Es hat sich auf schneller, höher, weiter eine Rekordzucht entwickelt. Eine Rekordzucht, die auch unter Einsatz leistungsfördernder Substanzen, wie man das Doping ja so schön nennt.
Ich meinte das ursprüngliche Motto. Wieso, wie es mal gedacht war vor 125 Jahren?
Wie es gedacht war, weiß ich auch nicht. Es war ja offensichtlich tatsächlich in Richtung auf Selbstverwirklichung gedacht und es wurde konterkariert. Damals schon ja ein Motto, das sehr viel menschenfreundlicher ist, wenn Sie so wollen, aber auch sehr viel langweiliger, dass nämlich dabei sein wichtiger ist, als zu siegen. Diese Ambivalenz finden Sie natürlich schon in diesen beiden frühen Versuchen, den Spielen eine Leitplanke zu verschaffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass durch Communita das jetzt noch stärker konturiert wird und das von diesem Weg tatsächlich abgegangen wird, von diesem neoliberal konturierten Weg. Schauen Sie sich die Vergabe der Spiele an. Die Vergabe der Spiele folgt nicht dem Muster Communita. Die Vergabe der Spiele wird immer intransparenter mit Paris, Los Angeles, Brisbane und die Vergabe der Spiele nach Peking. Ich muss noch mal darauf hinweisen, dass die Spiele an Peking vergeben wurden, als der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo im Gefängnis saß, wo er auch verstorben ist.
Nochmal, um es etwas vielleicht auf eine größere, auf eine höhere Ebene zu bringen. Viele Sportlerinnen und Sportler spüren ja das Völkerverbindende auch im Olympischen Dorf. Das sagen sie auch immer wieder. Ist es nicht auch einfach so eine Art Inspirationsquelle für die Gesellschaft, für die Sehnsucht der Gesellschaft, dass man sagt, der Sport will irgendwie auch etwas Gemeinsames? Und gibt sich das jetzt auch als offizielles Motto?
Ja, sicher. Das können Sie natürlich so interpretieren. Dann würde ich nur alle die, die sich davon inspiriert fühlen, auffordern, aus dem Internationalen Olympischen Komitee eine andere Truppe zu machen, als sie es zurzeit darstellt. Also das ist ja eine Truppe von etwa 100 Menschen, ich glaube 103 zurzeit, die sich selbst rekrutiert, also durch Kooptation sich erneuert. Und ich würde dann eine Demokratisierung des gesamten Vereins, wenn Sie so wollen, vielleicht sogar einen Versuch, das hat ja auch ein Kollege in einer überregionalen Zeitung angesprochen, dass ein Versuch, die Spiele in den Schoß der Vereinten Nationen zu legen.
Jetzt hat dieses eigentliche olympische Motto über 125 Jahre unverändert bestanden. Jetzt ändert es Thomas Bach. Will er damit irgendwie auf eine Stufe mit dem Gründer, mit Baron de Coubertin? Was glauben Sie als auch Kenner der Strukturen der olympischen Bewegung? Ist das ein Versuch, sich ein Denkmal zu bauen? Wie interpretieren Sie das?
Ich habe das Gefühl, dass Bach die Krise der Bewegung natürlich erkennt. Dazu ist er intelligent genug. Und dass er immer wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Und Communita ist das neue Kaninchen, das Bach aus dem Hut zaubert.
Die Einschätzung des Sporthistorikers Dieter Blecking, eine ausführliche Version finden Sie in unserer Audiothek-App. Gleich 7 Uhr Ortszeit in Tokio, der dritte Wettkampftag hat begonnen. Seit gut 20 Minuten läuft der Triathlon der Männer. Nach dem Schwimmen Jonas Schomburg auf Rang 3, 2 Sekunden hinter dem führenden Vincent Louis aus Frankreich. Was sonst noch auf dem Tagesprogramm steht, weiß Desiree Krause.
Die Auftaktniederlage der deutschen Handballer gegen Europameister Spanien war bitter. In einer Gruppe, in der unter anderem noch Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich wartet, müssen jetzt Punkte her. Ein Sieg der deutschen Mannschaft gegen Argentinien an diesem Wettkampftag ist fest eingeplant. Auch für Außenspieler Timo Kastening.
Ja, ich glaube, wenn du weiterkommen willst, musst du gegen Argentinien fast schon gewinnen. Natürlich, auch wenn wir da verlieren, ist noch alles drin. Aber das sollte, glaube ich, der deutsche Anspruch sein, gegen Argentinien zu gewinnen.
Besser in ihr Turnier gestartet sind die beiden deutschen Hockeyteams. Und genau so wollen sie weitermachen. Auf die Männer wartet Weltmeister Belgien. Die Frauen treffen auf Außenseiter Indien. Apropos Außenseiter, als solche gehen die Turner ins Mehrkampffinale. Eine Medaille wäre mehr als eine Überraschung. Aber für Andreas Tober ist schon der Finaleinzug ein Highlight.
Wir können erstmal davon sprechen, dass für uns ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Das hat uns niemand zugetraut, dass wir es schaffen, mit der Mannschaft ins Finale zu kommen. Dann noch nicht ganz knapp reingerutscht, sondern tatsächlich auch so ziemlich weit im Mittelfeld.
Die Turner sind jetzt schon fast zufrieden. Für Deutschland eine Medaille holen will aber Sideris Tasiadis im Kanuslalom. Und Edelmetall wird außerdem auch auf 4 Schwimmstrecken vergeben.
Die Tagesvorschau auf diesen beginnenden dritten Wettkampftag. Aktuelle Informationen hier im Deutschlandfunk, dann wieder um kurz nach 5:30 in der Radionacht und stündlich in den Informationen am Morgen. Das war unser Olympia-Magazin an diesem Sonntag mit Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören. Noch ein Hinweis, ab 17 Uhr wieder die neue Ausgabe von Players. Und Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.